Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen, zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst was Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Und ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Das ist Gottes Wort. Danke, Vater, dass du uns dein Wort gibst und schenkst, dass wir dich besser verstehen, dass wir ganz neu in Staunen kommen, wie und wer du bist. Und dass du uns auch helfen willst, zeigen willst, wie unser Leben gut gelingen kann. Wie es ein Leben ist, das nach deinen Maßstäben, nach deinem Wesen gelebt wird. Und ich danke dir für den Friedel, der sich vorbereitet hat jetzt. Danke, dass du mit ihm geredet hast im Vorfeld. Und ich bitte auch, dass du jetzt durch ihn zu uns redest. Und lass uns eben die Ohren und die Herzen weit offen haben. Amen.
Ja, wie empfinden wir, wenn bei einer Hochzeit dieser Abschnitt vorgelesen wird? Und wenn wir dann da bei der Passage sein, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, und vor uns in den Reihen sitzen Leute, wo wir annehmen, die kennen den Herrn noch nicht. Wie geht's uns da? Normalerweise, also mir geht's schon so, dass ich irgendwie gespannt bin auf die Reaktion und mir denk, super, dass das Wort Gottes verkündigt wird, aber andererseits auch, wow, hoffentlich verstehen sie das richtig, hoffentlich glauben sie nicht jetzt die Ohren zu und hören das Folgende dann nicht mehr in den Rahmen, in den das Ganze hinein gehört. Sie werden es nicht verstehen können, so irgendwie geht's in mir herum, weil in unserer Gesellschaft ist es ja schon eindeutig so, sich unterzuordnen ist eine Verminderung von Ansehen im Allgemeinen. Also da muss schon eine sehr gute Gesellschaft sein, irgendwie, in der man ist, dass das nicht so ist. Im Allgemeinen, wenn man die Medien wahrnehmen, ist es so. Unterordnen ist was Minderwertiges. Und ist es nicht auch so, dass wir selbst auch Schwierigkeiten haben, die jeweilige Ordnungsposition, in die uns Gott hineingestellt hat, dankbar anzunehmen und darin bewusst dem Mitmenschen zu dienen und Gott zu verherrlichen, als Frauen dem Ehemann unterzuordnen? Vom alten Menschen her ist das schwer. Und als Männer, vom alten Menschen her, hingeben für die Frau, verzichten auf Bequemlichkeit oder auf Unabhängigkeit, sozusagen Selbstverwirklichung, nichts mehr gemütlich haben, so irgendwie, das ist nicht, was uns automatisch käme. Vom alten Menschen ist es nicht. Warum haben wir diese Schwierigkeiten? Das zu leben und überhaupt richtig zu verstehen, wie es der Herr meint, mit seinen Ordnungen, wo eben Unterordnung inbegriffen ist. Zum einen, weil wir es uns falsch vorstellen, was das bedeutet. Und es ist ja auch so, dass manche Leute wirklich denken, dass da die Schrift sagen täte, dass die Frauen sich bedingungslos im Kadavergehorsam unterordnen müssen, außer wenn der Mann irgendwas ganz, ganz klar gegen Gott gerichtetes will, aber sonst. Und dass sie halt praktisch so dann das, was der Mann will, unterstützen muss. In Wirklichkeit den Egoismus des Mannes fördert. Das kommt uns dann doch irgendwie komisch vor. Und dann denken wir uns, naja, irgendwie, ich kenne mich nicht so aus, was das jetzt wirklich heißt, wie das wirklich zum Leben ist. Aber das ist jedenfalls, glaube ich, schon von manchen von uns ein Problem, dass wir den Plan Gottes da dahinter zu wenig wahrnehmen und die Schrift zu wenig erkennen, was sie da jetzt wirklich meint. Es gibt da die Möglichkeit, dass wir meinen, nein, das gilt für heute sowieso nicht mehr. Das ist nur so geschrieben von Paulus für seine Zeit, aber heute ist alles anders und da hat die Bibel dazu jetzt nichts zu sagen. Wird möglicherweise auch unter uns den einen oder anderen geben, der das so kontextualisiert versteht, dass er sagt, gilt heute nicht mehr. Und eine dritte Schwierigkeit ist möglicherweise eben in uns, der alte Mensch ist eben noch mehr oder weniger präsent und wenn er sehr präsent ist, dann wollen wir das nicht. Und wenn wir was nicht wollen, dann verstehen wir es auch nicht. So, und das kann so nur ein paar Möglichkeiten von was mitwirkt, dass wir uns schwer tun mit gerade so einer Aussage. Ein Problem ist, dass wir das Thema Ordnung, Unterordnung so stark nur auf der horizontalen, rein menschlichen, rein innerweltlichen Ebene betrachten. Und da ist es ja wirklich ein Problem. Weil Hauptsein und Unterordnung so zu leben, dass Gott dadurch verherrlicht wird, setzt eines voraus. Das setzt eine geisterfüllte Frau voraus und einen geisterfüllten Mann, die miteinander geisterfüllt umgehen. Sonst wird Gottes Wesen nicht so dargestellt, wie es beabsichtigt ist, durch diese Ordnung, die er da gibt. Und dieses Stichwort geisterfüllt leben, das bringt uns zu der Predigt vom Simon von letzter Woche, wo er nämlich gesagt hat, in seinem Abschnitt, der da unmittelbar davor ist, also werdet voller Geist, indem ihr, und dann ist eine kleine Aufzählung, zueinander redet mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt, dann, indem ihr allezeit Gott dem Vater Dank sagt für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und als dritten Punkt, indem ihr einander unterordnet in der Furcht Christi. Dieser Abschnitt da, den wir gerade jetzt sehen, der gehört in einen größeren Abschnitt, also auch da ist eine volle Ordnung drin, der mit 5,15 beginnt, nämlich, dass wir unser Leben in Weisheit führen sollen. Das heißt, Gott will, dass wir unser Umfeld beurteilen können, dass wir unseren Verstand gebrauchen, unsere Erkenntnisfähigkeit, um ihn zu verherrlichen. Er gibt uns nicht alles mit dem Milupa-Löffel die ganze Zeit, sondern er will, dass wir mündig werden. Und in diesen Abschnitt gehört es hinein, seht nun genau zu, wie er wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und dann kauft die rechte Zeit aus. Es gibt Zeitpunkte, wo es möglich ist, was zu einem anderen Zeitpunkt nicht möglich ist. Das ist diese rechte Zeit. Und dann eben nicht mit Wein berauschen, wie der Simon erzählt hat, was der Wein eben tut, wenn man rauschig wird, dass einem alles egal ist und so. Und dann dem gegenüber gesetzt, werdet voller Geist. Und dann ist es, indem ihr, und dann diese Aufzählung, die wir gerade gelesen haben. Und da ist es dann interessant, wie das weitergeht. Indem, also ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, das gehört zu dem voller Geist werden. Und dann die Verse 18 bis 24, wenn ihr das da anschaut, die sind ein Satz im Griechischen. Das gibt einen gewissen Hinweis. Wenn das der Paulus durch den Heiligen Geist inspiriert so geschrieben hat, dass er da einen Satz gebildet hat, dann gehört das eindeutig zusammen. Das heißt, dieses ordnet euch einander unter, beginnt eben wirklich vorher schon, werdet voller Geist, indem ihr, und dann indem ihr euch einander unterordnet, und dann gleich das Beispiel durch, für die Frauen konkret angewendet. Dieser Abschnitt jetzt wieder, den wir da im Größeren angeschaut haben, der in Vers 15 beginnt, der wieder steht in einem noch größeren Zusammenhang im Brief. Und ich will euch das heute sagen, weil wir so von Ordnungen reden und wie Gott geordnet hat. Und zwar gibt's im ganzen zweiten Abschnitt des Briefes, also wir wissen ja, zweigeteilter Epheser, die ersten drei Kapitel, unsere Identität, wer wir sind. Und das zweite Hälfte, warum wir deshalb wie leben sollen. Und das ist immer mit Wandeln ausgedrückt. Und das sind fünf Abschnitte. Und die letzten drei sind dann wandelt in Liebe, wandelt im Licht, wandelt in der Weisheit. Das heißt, das hat da ganz, ganz klare Strukturen. Wenn man den Brief so das erste Mal durchliest, fällt einem das vielleicht nicht auf. Aber auch dieser Brief ist sehr, sehr schön geordnet. Heute haben wir das erste Mal jetzt in unserer Epheser-Serie diesen Abschnitt angeschaut und es ist eine Rahmenpredigt. Das heißt, es wird nicht genau auf die einzelnen Punkte eingegangen, sondern es soll den Rahmen bilden heute, dass wir das, was wir lesen, richtig einordnen. Eben, wenn wir da lesen, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, dass wir das nicht isoliert sehen und dann aufgrund der Widersprüche mit unserer Kultur jetzt Probleme haben, sondern dass wir verstehen den größeren Rahmen und wie Gott dadurch verherrlicht wird. Und die Überschrift über die Rahmenpredigt ist Ordnung in Christus. Nicht nur Ordnung losgelöst, sondern Ordnung in Christus. Und das schauen wir jetzt ein bisschen an. Wie sind die Ordnungen Gottes? Ganz voraus schon einmal gesagt, jedes Geschöpf ist untergeordnet. Also es ist nicht so, dass nur manche untergeordnet wären, jedes Geschöpf ist untergeordnet. Und wir schauen uns jetzt ein paar Beispiele an, nicht am Text, sondern ich schildere es euch nur kurz. Das, was der Johannes zeigt hat von der Schöpfung. Am Anfang wissen wir, Gott schuf Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Und das ist mit Tohu Wabohu, ist das Wort, das dort steht, das wir ja auch so verwenden heute, für ein wirkliches Durcheinander. Und dann ordnet Gott. Und was heißt ordnen? Heißt Unterschiede machen. Die Sandwüste, die hat Dünen und da weht's so drüber und das ist nicht eine irgendwie Durcheinandermischung von Sand und Pflanzen und allem wild durcheinander, sondern da gibt's die Dünen und dann woanders gibt's die Oase. Gott ordnet, indem er Unterschiede macht. Das ist Ordnung. Er setzt am Anfang das Licht gegen die Finsternis und dann die Wölbung für die Wasser oberhalb und unterhalb, Atmosphäre so irgendwie. Also das heißt, dann Wasser und Trockenes. Er trennt, er schafft Unterschiede, er ordnet. Es ist nicht alles unterschiedslos vermischt. Fürs unterschiedslos Vermischte, den Zustand, gibt es das Wort Chaos. Und für das, was Gott macht, das ist Kosmosordnung. Und die Ordnung bei der Schöpfung sehen wir, wie Gott das macht, bis die Erde wunderschön eingerichtet ist, als Wohnung für den Menschen. Zusammen mit den Tieren, Pflanzen, alles. Eine wundervolle Ordnung, durch lauter Unterschiede gemacht. Und jeder an seinem Platz, sonst funktioniert es nicht mehr so. Ordnung im Körper, hat der Johannes auch gesagt. Ordnung beinhaltet prinzipiell Hauptsein und Unterordnung. Bei dem Temperaturregelzentrum in unserem Kopf ist es so, das muss die Befehle geben. Das kriegt Informationen von außen und dann muss es steuern. Wenn es das nicht tut, sein Hauptsein nicht wahrnimmt, ja, entweder sind wir zu heiß oder zu kalt, jedenfalls leben wir nicht lang. Umgekehrt, wenn die gesteuerten Organe sich nicht kümmern täten, hätten wir auch ein Riesenproblem. Das heißt, es ist ganz prinzipiell in der Schöpfung enthalten, in den Ordnungen, dass es da Hauptsein und Unterordnung gibt. Das vollkommene Bild für Hauptsein und für Unterordnung sehen wir an unserem Herrn Jesus Christus. Der ist zum Beispiel während des Erdenlebens, da so, kann man anschauen, dass er sagt, im Johannes 5, 19, ich möchte es vorlesen, damit wir einfach durchs Wort da angesprochen werden. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Das heißt, der Sohn ordnet sich dem Vater komplett unter. Oder Johannes 6, 38, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus ordnet sich dem Vater unter und es ist nur gut. Ich mag das erzählen, auch damit wir einfach gestärkt werden in diesem Bewusstsein, wie Gott alles wunderbar geordnet hat. Das Interessante bei unserem Herrn ist aber, dass das nicht nur während seines Erdenlebens so war, dass wir ihn da so sehen können mit Unterordnung unter den Vater und Hauptsein für die Apostel zum Beispiel, sondern dass wir das auch sehen, was die Ewigkeit betrifft. 1. Korinther 15, 28, wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Und ich habe da für den Sohn das Grün gemacht und für den Vater das Rot. Das heißt, auch in der Ewigkeit ist der Sohn dem Vater untertan. Wie verstehen wir das jetzt? Ist er dann irgendwie ein geringerer Gott? Wir kommen noch gleich auf das zurück. Weil ich glaube, genau das Problem haben wir ja bei Unterordnung von Mann und Frau, dass wir vom alten Wesen her eine untergeordnete Person ganz leicht einmal als geringerwertig wahrnehmen. Wir sehen vom Heiligen Geist, dass auch der sich dem Vater und dem Sohn unterordnet. In Johannes 14, 26 zum Beispiel: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, sagt Jesus, der wird euch alles lehren. Das heißt, wir sehen in der Dreieinigkeit eine Hierarchie. Wir sehen eine Unterordnung des Sohnes unter den Vater und wir sehen eine Unterordnung des Geistes unter Vater und Sohn. Vollkommen freiwillig. Es gibt keine Eifersucht, es gibt keine Rivalität. Das ist vollkommen gut und jede der drei Personen ist vollkommen Gott und nicht weniger wert als die andere. Jeder ist vollkommen Gott. Es gibt keinen größeren Gott und einen kleineren Gott. Aber es gibt eine freiwillige Unterordnung. Sogar in der Dreieinigkeit. Und aus diesem Grund ist Hauptsein und Unterordnung gut. Weil wir sehen, dass es aus dem innersten Wesen Gottes kommt und dort eigentlich begründet ist. Und wir sind Nachahmer als geliebte Kinder Gottes. So, wir haben jetzt angeschaut, wie die Ordnungen Gottes sind, so Schöpfung und so. Jesus Christus als unser Vorbild für Hauptsein und Unterordnung, auch der Heilige Geist. Und jetzt kommen wir zum dritten und letzten Abschnitt. Nämlich Hauptsein, also Ordnung, Hauptsein und Unterordnung in Gemeinde und Ehe. Da gehe ich nicht so ausführlich drauf ein, weil das in den weiteren Predigten dann ganz ausführlich behandelt wird, vor allem die Ehe. Über Gemeinde möchte ich ein bisschen mehr sagen. Zum einen möchte ich jetzt noch einmal zu dem von der zum Ordnen, also Hauptsein und Unterordnung in der Ehe, das bewusst machen, dass diese Ordnung von vor Beginn der Schöpfung schon bestanden hat. Bevor es Menschen gegeben hat, bevor irgendwas geschaffen worden ist, war das in Gottes Gedanken schon vorhanden. Und zwar in welcher Weise? Wenn wir das lesen, wir springen da eben an diesen Punkt in unserem Textabschnitt, wo es heißt, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Und dieses Geheimnis, das wird tatsächlich erst durch diese Schriftstelle geoffenbart von Gott, was da Sachverhalt ist. Das Ziel der ganzen Schöpfung, bevor überhaupt irgendwie geschaffen worden ist, bevor die erste Schöpfung gemacht worden ist, war das Ziel schon die zweite Schöpfung. Gott hat das alles gewusst, wie das kommen wird mit uns und was er tun wird. Die zweite, die ewige Schöpfung, ist das Ziel von Anfang an. Und dort ist die Gemeinde mit ihrem Retter und Herrn für immer in unendlicher, immer naher Freude zusammen. Das ist das Ziel. Auf das hin ist die erste Schöpfung gemacht worden und jetzt wird die zweite Schöpfung gemacht. Und die Ehe in der ersten Schöpfung ist ein Bild für diese Realität, nicht umgekehrt. Das heißt, es ist nicht so, zuerst hat Gott die Ehe geschaffen, Adam und Eva, und dann hat es eigentlich ganz gut gepasst für Christus und die Gemeinde, sondern ganz als Bild, ganz umgekehrt. Christus und die Gemeinde, um das geht's in der ganzen Schöpfung, um Gott zu verherrlichen dadurch. Und für dieses Bild wurde die Ehe geschaffen. Und wenn wir so die Frage von Hauptsein und Unterordnung anschauen, wird es auch schon wieder, denke ich, viel mehr verstehbar und löst sich vom rein irdischen, wo es dann einfach darum geht, wer sitzt am längeren Hebel oder so und dann wer am kürzeren. Beginnen tut unser Abschnitt mit ordnet euch einander unter. Und wenn man das so liest, ist es nur die Hälfte. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist das Wesentliche dran. Der Schlüssel für das rechte Leben von Hauptsein und Unterordnung ist die Beziehung zum Herrn. Dass wir ihm gehören, dass wir ihm vertrauen, dass er uns versorgt, sowohl als den Leitenden, der sich hingibt für die zu Leitenden, als auch für die Geleiteten, dass die vertrauen, der Herr hat mir den gegeben und der Herr sorgt für uns alle, auch für mich. Und auf die Gemeinde bezogen heißt es, Hauptsein und Unterordnung in der Gemeinde bedeutet, dass der Leitende sich dem Herrn unterordnet, indem er nicht seine Interessen vor die Interessen der zu Leitenden stellt, sondern im Vertrauen auf den Herrn sich hingibt, Leitungsenergie aufwendet, Gedanken, Zeit, sonstige Mittel, damit die zu Leitenden gefördert werden in ihrer Beziehung zum Herrn, damit die ganze Gemeinde das Werk des Dienstes tun kann. Das ist die Aufgabe der Leitenden. Die zu Leitenden, deren Aufgabe ist es jetzt, sich unterzuordnen, indem sie sich dem Herrn unterordnen, indem sie die Autorität des Leitenden anerkennen, der Leitenden anerkennen und mithelfen, dass der Plan verwirklicht wird, dass die ganze Gemeinde aufgebaut wird, ausgerüstet für das Werk des Dienstes. Und wo ich da so in der Vorbereitung war und auch gestern am Abend noch einmal, ist es mir relativ schwummerlich geworden, muss ich sagen, eben über diese Klarheit, was das dann bedeutet. Wie viel an sich zurücksetzen. Und auch, dass ihr noch denkt, wie stehe ich denn da dazu eigentlich? Schmeckt mir das? Weil das mag ich ja nicht, dass das so ist. Vielleicht denkt sich der eine oder andere so. Fakt ist, dass wir in der Gemeinde nicht nur in Harmonie miteinander sind, und dass wir gerade auch aufgrund so eines Wortes, wie wir es da hören, da dran echt arbeiten sollen. Jeder an seiner Stelle, wo er vom Herrn hingestellt ist. Weil sonst Gott nicht verherrlicht wird. So, wir kommen jetzt da in Richtung vom Schluss hin. Es ist dann ein längerer Abschnitt, da also für die Frauen 3 Verse. Ab Vers 22, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet und dann die Begründung dafür, also die Anweisung 22, dann 23, 24, Begründung, denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Die Ordnung von Frau und Mann in der Ehe kommt eben, wie schon gesagt, nicht aus dem Sündenfall, sondern von davor. Das ist eine gute Sache. So, dann, wie schaut das in der Praxis eben da aus, zwischen Mann und Frau, ganz gleich wie in der Gemeinde? Bin gleich soweit. Die Frau stellt zum Beispiel ihre Wünsche zurück, die sie von ihrem alten Wesen aus hat, dass der Mann das tun muss, was sie will, und vertraut sich der Leitung des Mannes an. Die Männer sind aber gar nichts besser, weil vom alten Wesen her wollen sie einfach ihren Komfort. und die Frau soll funktionieren und es soll gemütlich sein und sich hingeben für die Frau und nachdenken, was fördert sie wirklich in der Beziehung zum Herrn, was braucht sie da? Das ist ja anstrengend. Und jetzt, wenn man heimkommt, ja, dann will man seine Ruhe haben. Das ist der alte Mensch im Mann. Will sich nicht hingeben. Und das, was durch den Sündenfall bewirkt worden ist, sind die Neigungen des alten Wesens. Der Frau ist gesagt, du wirst über deinen Mann herrschen wollen, aber es wird nicht funktionieren. Du wirst unerfüllt bleiben dabei. Und dem Mann ist gesagt, du wirst Probleme haben draußen. Und dann ist er, ja, wird für daheim, so ungefähr. Also so soll es nicht sein, sondern nach Gottes Vorbild und Ordnung Hingabe. Der Mann die Frau lieben, die Frau den Mann ehren. Die Männer, es wäre jetzt unfair, wenn ich das gar nichts mehr vorlese, jetzt muss ich eine kleine Zeitüberschreitung machen, aber an die Männer ist ungefähr doppelt so viel gesagt in diesem Text. Das heißt, wir brauchen möglicherweise eine präzisere Beschreibung und sehr ausführlich. Und ich lese den ersten Teil vor da. Ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Dann geht's noch weiter eben. So sind die Männer verpflichtet, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, eben sich für die Frauen hinzugeben. Dann kommt die Begründung noch dafür. Und wir selbst können uns da prüfen, jeder an seinem Platz. Wie geht's mir, wenn ich das so höre? Wie weit ist mein Denken schon auf Gottes Denken eingenordet, sodass ich mich frei, wenn ich das höre und ihn bitte, hilf mir, dass ich das leben kann, dass nicht mein alter Mensch so durchkommt. Und damit komme ich zur letzten Folie. Da wäre es 33. Nochmal die Zusammenfassung. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann in Ehrerbietung begegnen. Ich möchte abschließen mit ein paar Fragen, die wir jeder für sich mitnehmen können. Bist du eine Person, die sich gern im Herrn unterordnet? Ordnest du dich täglich dem Herrn Jesus Christus unter als Herrn über alles in deinem Leben? Wie geht's da mit den staatlichen Ordnungen und dem Gehorsam gegenüber denen in Christus? Oder Einordnung in der Gemeinde. Ordnest du dich in der Gemeinde ein? Und als Frau ordnest du dich dem Ehemann unter? Und als Mann bist du deiner Frau ein hingebungsvolles, liebendes Haupt? Und der Herr schenkt, dass uns eher da in seiner Größe, wie wunderbar die Schöpfung gemacht ist, mehr bewusst wird, sodass wir Kraft haben, dass der neue Mensch gestärkt wird und nicht der alte so überwiegend unser Tun prägt. Amen.